Ich habe damals alles, was es an Drogen gab, in mich reingepfiffen. Mhm. Das war LSD, Mescalin, Haschisch ohne Ende. Und ich bin von der Schule geflogen. Und dann kam ich nach Hause. Meine Mutter stand weinend in der Tür. Mein Vater so ganz blass und sagte dann nur zu mir, raus mit dir. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Mach, dass du rauskommst. Ich habe das Duncan aufgenommen und stand eine halbe Stunde später an der Autobahn und bin Richtung Süden getrennt, der Sonne entgegen.
Helmut Zierl, als damals 16-Jähriger auf dem Weg in die abenteuerlichsten 3 Monate seines Lebens. Mit viel Hippie-Freiheit, Freundschaft, aber auch üblen Drogenerlebnissen. Und bevor das Ganze komplett kippte, schaffte er den Absprung. Mittlerweile ist Helmut Zierl 71, eine TV-Legende mit über 300 Produktionen. Auf der Bühne hat er kürzlich sein 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Und trotzdem, dieser Sommer 1971 wirkt bei ihm immer noch nach. Ich wünsche viel Spaß mit Helmut Zierl.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Helmut Zierl ist mein Gast. Helmut, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Dankeschön, ich auch.
Du hattest vor kurzem einen, ja, war es ein Tränenmoment? Zumindest ein Tränchen hast du, glaube ich, schon verdrückt. Ein Tränchen der Freude hier am Theater in Stuttgart. Ja. Da wurde der Premierenapplaus unterbrochen. Richtig. Und dein 50. Bühnenjubiläum gefeiert. Und du standest da. Ja. Was war das für ein Moment?
Und wusste von nichts. Und der Intendant Axel Preuß, der hielt plötzlich eine Rede und so eine Laudatio und das habe ich nicht gewusst und war echt dann gerührt, muss ich sagen, weil es alles so herzlich ablief. Die Kollegen haben applaudiert und die Regisseurin, die blind dieses Stück, was ich da gerade spiele, gemacht. Es war ein unglaublich, also ein emotionaler Moment, der mich so ein bisschen gerührt hat.
Ja. Mhm. Und hast du danach dann noch gefeiert oder diesen Moment dann ganz im Stillen nochmal genossen, auch über diese 50 vielleicht so ein bisschen nachgedacht, 50. Bühnenjubiläum, das ist schon eine Kante.
Also wenn die 50 auf dich zukommt, du bist schon Jahre vorher so ein bisschen fokussiert drauf. Das kann nicht sein, weil ja dieser Moment des ersten Engagements noch so nah ist. Man kann gar nicht glauben, dass das 50 Jahre her ist. Ne? Also insofern war dieser Moment selber, der war dann einfach da und das hat man dann geschluckt. Aber alles andere drumherum war überraschend.
Aha. Jetzt wurdest du da gefeiert als Star und als Publikumsmagnet.
Legende.
Viele Begriff Legende.
Ja, das hat mich schon, das ist mir in den letzten Jahren ein paar Mal passiert, dass man natürlich, ich habe mit Schauspiel Legende Helmut Zierl, weil das passiert ja eigentlich eher nach dem Ableben, habe ich so das Gefühl.
Ja, aufpassen bei Preisen fürs Lebenswerk.
Auch.
Da wird's dann eng. Aber wenn man da, also du stehst da als Legende, ich nehme das gerne auf natürlich, und wenn du dich dann zurückerinnerst,
nicht gesagt.
Wenn du dich zurückerinnerst an dein erstes Engagement oder du stehst da und weißt, in, keine Ahnung, in 10 Sekunden geht der Vorhang auf und ich gehe das erste Mal da raus und da ist echtes Publikum.
Ja.
Ist das noch präsent?
Absolut. Nun war das war in einer Landesbühne in Hannover, das erste Engagement. Und ich habe den Lysander im Sommernachtstraum gespielt. Und war Open Air, das war auf der Freilichtbühne Herrenhausen. Mhm. Das gehörte dazu. Da gab es dann Stars, die haben ungefähr am Abend das abgeräumt, was das gesamte Ensemble sonst zusammen verdient hat. Also mit Gunnar Möller und was noch, das war. Ich denke oft an Piroschka, dieser
hat er in dem Film mitgespielt?
Ja, dann kenne ich die Hauptrolle. Ja. Ja. Und er spielte da zum Beispiel mit den Zettel. Und das war natürlich eine unglaubliche Aufregung. Das erste Mal Freilicht aus der Gasse, aus den Hecken kommend. Mhm. Kennst du Herrenhausen zufällig?
Nein.
Das ist ein wunderschöner Königspark. Und dann noch natürlich ohne Mikros damals noch, was heute auf der Freilichtbühne immer gang und gäbe ist. Also richtig mit Stütze und dann weit rüber. Und ich kann sogar noch einen Text, dass mein Nebenbuhler Demetrius, der auch um Hermia wirbt, da muss ich dann sagen, Demetrius, ihr habt des Vaters Liebe. Nehmt ihn zum Weibe, lasst mir Herrn. Ja.
Ist alles noch da?
Ja, so ein paar Sachen sind noch da. Mhm. Ja.
Jetzt wäre es zum Beispiel, wenn man sagt, im Fußball, wenn da so ein junger Kerl in die neue Mannschaft kommt, dann muss der, oder früher war es zumindest so, der hatte die Bälle aufgepumpt, irgendwie das Tor getragen fürs Training und am besten den alten, coolen Spielern, den Stars noch die Stollenschuhe geputzt. Gab es sowas am Theater eigentlich auch, so eine ganz klare Hackordnung, dass man da gesagt hat, das ist der junge Helmut, gib dem mal, der soll mal hier die Jacke hier tragen.
Nee, oder absolut nicht, das war sehr kollegial. Ja. Auch gleich die älteren Kollegen gleich mit dem Du und sowas. Wenn gleich am Theater, wie auch in der Medienbranche, Fernsehen und sowas, es ist schon eine Hierarchie da. Mhm. Das ist, finde ich, im Grunde genommen. Jetzt beispielsweise muss ich mich daran gewöhnen, wenn ich die Stadtgrenzen Stuttgarts verlasse, muss ich einen Urlaubsschein einreichen.
Bitte?
Auch wenn, ja, das ist immer noch so. Ich hab da zuerst drüber gelacht, aber es ist tatsächlich so, es hat was mit Versicherungsgründen, aus Versicherungsgründen passiert das eben, weil die müssen wissen, falls jemand krank wird, dann muss der Kollege einspringen und darum müssen die immer genau wissen, wo du bist. Also es wird ein Urlaubsschein. Ich habe das erste Mal, glaube ich, seit jetzt mittlerweile 30 Jahren vielleicht einen Urlaubsschein
angereicht. Das klingt so nach Kriminalpolizei. So ein bisschen, nach dem Motto, ne? Bitte verlassen Sie die Stadtgrenzen nicht. Oder wenn, dann informieren Sie genau. Das Kommissariat.
Genau. Aber es wird seriös verteidigt.
Du spielst hier in dem Theaterstück Blind mit, ja. Noch bis Ende Oktober. Ja. Und das ist ein wahnsinnig interessantes Stück, weil es zum einen eine Vater-Tochter-Geschichte ist, also sehr persönlich. Da geht es um eine sehr persönliche Beziehung. Und es ist aber auch so eine, ja, wie so eine Metapher eben auf den Generationenkonflikt, den es eigentlich gibt, auf die Probleme miteinander zu kommunizieren und auch wieder aufeinander zuzugehen. Ja. Ist das was, was du aus dem Privaten auch ein bisschen mit auf die Bühne bringst? Du hast drei Söhne. Ja. Gibt es da auch zum Teil Sprachlosigkeit und ist man so ein bisschen eckig miteinander?
Das
oder?
Hast du mir jetzt vorweggenommen. Ich sagte, ich kenne das nicht mit der Tochter, weil ich drei Söhne habe. Aber die Konflikte gab es natürlich auch. Mhm. Und die sind jetzt erwachsen, aber es gibt Probleme. Ich glaube, das hört nie auf. Mhm. Wenn ich an meinen eigenen Vater denke, das hat er für ihn auch nie aufgehört, ja. Probleme mit seinem Sohn, obwohl er sehr, sehr, sehr stolz auf mich war. Nee, aber in diesem Fall ist es halt so, dass ich einen Mann spiele, der wohl sehr erfolgreich war in der Wasserwirtschaft. Mhm. Der lebt in einer Gated Community.
So weiß nicht, ob Ghetto für Reiche, oder?
Ghetto für Reiche, das sind im so. Süden sehr mächtig. Mhm. Das mal in Rio kennengelernt und auch in Südafrika, da gibt's das noch. Und der wird langsam blind und möchte, dass seine Tochter sich um ihn kümmert. Und die hat aber so gar keinen Bock drauf. Und die rollen ihre ganze Vergangenheit auf und auf einem sehr hohen Niveau. Und dieses Wort blind ist ja durchaus auch doppeldeutig. Mhm. Das heißt, es ist nicht nur der Vorgang, dass der Mann wirklich krank wird, blind wird, sondern auch, dass beide sich so komplett verschließen für die Argumente des anderen. Und das wirklich Tolle an dem Stück ist, dass man so mitgeht, dass beide Recht haben. Mhm. Dass man ständig, also auch beim Lernen der Rolle habe ich gedacht, boah, das ist aber ein geiles Argument, was sie da gerade anfällt. Und dann kontert aber der Richard und hat auch wieder Recht. Das ist toll. Und die Zuschauer, die gehen auch sehr mit und die Resonanz ist ganz toll. Der Applaus ist gut. Und hinterher kommt eine Menge Zuspruch auch.
Ja. Ich glaube, da erkennen sich einfach auch viele. Ja, ne? Egal jetzt welcher Generation sie angehören.
Ja.
Oder ob man dazwischen steht. Man kann sich da sehr gut erkennen. Wir sagen jetzt auch nicht, wie es ausgeht. Also,
nee, aber ich sehe auch, das ist ganz schön eigentlich immer für einen Schauspieler. Wenn du eine Komödie spielst, hörst du natürlich gerne die Lacher. Ja. Die Pointe sitzt, es hat geklappt. Mhm. Aber so bei so einem Stück siehst du aus dem Augenwinkel auch mal, so das Tempotaschentuch plötzlich aufblitzen unter irgendjemanden, das kriegst du mit. Mhm. Also es berührt emotional.
Mhm. Blind am alten Schauspielhaus in Stuttgart. Jetzt haben wir vorher, du hast ihn ja eher so unfreiwillig über Bande reingeschossen, diesen Begriff Legende. Im Fernsehen bist du es natürlich auf jeden Fall. 1975 war es, glaube ich, eine Serie, da hattest du deinen ersten Auftritt. Eigener Herd ist Goldes wert,
Eigene
war das
Herd
die erste?
Ist Goldes wert, nee, das war ein bisschen später. Also eigentlich begann es während der Schauspielschule.
Ja.
Die begann 1972, kamen so die ersten Drehtage in Serien und Episoden wie St. Pauli Landungsbrücken ist vielleicht noch ein Begriff oder Wege ins Leben. Das waren so die ersten Drehtage. Und dann folgten 300 Fernsehproduktionen mittlerweile.
Wahnsinn.
Und insofern ist dieses Wort Legende
dann schon
wieder angebracht.
Naja.
Aber Eigener Herd ist Goldes wert, war definitiv 1984. Das weiß ich deswegen
70,
so
genau. Oder?
Nee, 84.
84?
Ja, das weiß ich deswegen so genau, weil ich einen Sechsteiler in Australien gedreht habe.
Ja.
So ein Abenteuer-Sechsteiler, Flug in die Hölle hieß das. Und meine damalige Agentin war entsetzt, als ich zurückkam, dann Eigener Herd ist Goldes wert angenommen habe, weil das der erste Versuch einer Soap im deutschen Fernsehen war.
Mhm. Ein gelungener? Also für mich war es zu früh, ich habe es nicht geguckt.
Nee,
also,
das war 20 Jahre vor deiner Geburt. Aber ja, das war erfolgreich, aber es war echt fremd für das damalige, für die Produktionsbedingungen. Das war alles Atelier und das waren drei Räume, Küche, Wohnzimmer und Schlafzimmer oder so. Und die Kameras, die fuhren dann immer, die rollten so von Raum zu Raum. Mhm. Und also sehr spannend, sehr stressig, weil du ähnlich wie beim Theater den gesamten Text drauf haben musstest. Also war ein schöner Versuch. Ich weiß gar nicht, ob es so erfolgreich war. Ja. Es hat Spaß gemacht.
Es gab so eine Zeit, als ich dann Schüler und Student war, da habe ich dann doch das Lernen manchmal etwas vernachlässigt und sehr gern Fernsehen geschaut. Mhm. Und da gab es eine Phase, da warst du eigentlich immer zu sehen. Ja. Man konnte den Fernseher, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit, anmachen. Ja. Helmut Zierl war dabei. Gab es eine Zeit, in der dir das selber zu viel war oder wo du gedacht hast, so... ich nehme es ja gern mit, aber eigentlich gibt es nicht auch andere.
Also, nee, und im Grunde genommen, ich kenne ja die Branche, im Grunde genommen war das eher so, kann gar nicht genug werden. Es macht einen auch stolz. Ja. Das ist ja auch im Grunde eine Anerkennung für das, was man geleistet hat, dass auch immer noch Regisseure, Redakteure, Produzenten einen immer wieder nehmen, auch wenn ich so inflationsmäßig da plötzlich erschien. Im Nachhinein kann ich sagen, es geht mir heute so, wenn ich Kollegen sehe, die heute jeden Tag im Fernsehen, es gibt ja so ein paar Kandidaten, dann denke ich auch, können die nicht mal einen anderen nehmen? Mich zum Beispiel. nein, es hat damals unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Ich war ja damals auch noch nicht so festgelegt. Ich bin ja jetzt so mit dem Alter, werde ich ja immer mehr so in Richtung Pilcher und Lindström und Traumschiff und sowas untergebracht. Weniger Tatort als früher. Ich habe früher auch meine Literaturverfilmung gemacht, das adelt einen dann ja auch. Aber ich kann damit gut leben. Und diese Rollen in diesen trivialen Formaten, die sind toll.
Ja.
Bringen auch wieder sehr viel Spaß.
Ja, tun ja auch der Seele gut dann. Also tolle Drehort. Den Zuschauer. Ja, ne? Wie Harald Schmidt sagt doch, oder? Der Drehort vor Drehbuch.
Also der hat sowieso Glück, dass der sich mit Rademann so befreundet hat, dass er ein fest Inventar des Traumschiffes wurde und auf die Art und Weise die Welt auch kennengelernt hat. Mhm.
Hast du mitbekommen, dass dich dann aber Kolleginnen und dann in dem Fall eher Kollegen etwas angefeindet haben, vielleicht hintenrum, weil sie dachten so, boah, der Zierl und schon wieder habe ich beim Casting verkackt, weil die wieder den Zierl nehmen.
Ja.
Merkt man sowas?
Habe ich mir hintenrum, habe ich gesagt. Man plappert ja viel in dieser Branche und dann habe ich, oh, der ist so sauer auf dich. Warum? Der ist so nett. Der ist so neidisch.
Ja.
Gibt's, klar.
Ja. Mhm. Mhm. Weil du vorhin gesagt hast, du warst dann am Anfang noch nicht so in der Schublade, jetzt dann vielleicht manchmal auch wieder. Mhm. Aber es gab dann natürlich schon diese Schwiegermutters Liebling, der schöne Verführer.
Da begann die Schublade.
Ja.
Nein, Wolfgang Rademann ist ein Begriff.
Natürlich.
Der Freund von mir, der Produzent vom Traumschiff und damals Schwarzwaldklinik. Und das gab dann auch einen Redakteur beim ZDF, Ehling hieß der. Und die mochten mich einfach und haben ja nicht nur diese Produktion gemacht, sondern auch andere Produktionen betreut. Und auch dadurch habe ich dann die Welt kennengelernt. Ich habe an so vielen Orten gedreht in dieser Welt. Wer war schon mal in Papua-Neuguinea oder Brasilien oder Namibia oder Bermuda und sowas?
Wahnsinn.
Also, ja, es ist alles unglaublich. Super. Neuseeland, Kanada, ich habe überall gedreht und das ist. Und das Tolle ist ja, dann sind da ja Location Scouts unterwegs und du drehst dann auch noch innerhalb dieser Länder an den Orten, die ganz besonders sind.
Mhm.
Das heißt, das habe ich schon mit großer Dankbarkeit und man kann auch das Wort Demut dabei benutzen. Angenommen.
Ja. Ich glaube, die Schattenseiten waren, dass du als Papa zum Teil Dinge verpasst hast bei deinen Söhnen oder zumindest auch bei einem Sohn, glaube ich, da warst du längere Zeit in Amerika dann.
Genau.
Und da weiß ich, dass es mir wirklich das Herz rumgedreht hätte, wenn ich quasi meinen Sohn am Telefon dann sprechen lernen höre oder so, wenn die Verbindung so ein bisschen abreißt.
Genau.
Das ist so der Preis, den man da dann zahlt.
Ja, man vergisst es oft, also der Schauspieler wird ja oft wahrgenommen in der Öffentlichkeit, so Stargabe und roter Teppich und viel Applaus und viel Geld und ich weiß nicht was. Dieser Beruf hat auch viel Entbehrung. Dazu gehört zum Beispiel, ich bin nicht umsonst dann auch geschieden worden, also meine erste Ehe hat nicht funktioniert und ich denke mal, das hatte ein bisschen auch damit zu tun, dass ich so viel weg war. Wenngleich, ich würde mich heute noch wehren, weil meine Frau damals immer, eine Ex-Frau damals immer sagte, du, ich habe jetzt schon wieder ein Angebot, schon wieder, jetzt muss ich 7 Monate nach Baden-Baden. Ich bin natürlich am Wochenende immer da und wollte immer, ja, Mai, die war Bayerin, weißt, die hat dann gesagt, Mai, gibt's ja gutes Geld dafür. Ja, ja, dann mach.
Dann mach.
Ja, weil wir hatten ein Haus gekauft, das musste auch alles finanziert werden. Es hatte schon Gründe, das zu machen, aber ich habe das unterschätzt, dass es da mit den Kindern, dass da sehr viel Zeit weggeht. Und das ist traurig, wenn du deinen Sohn plötzlich hörst, der sagt, Papa, jetzt bin ich ganz traubig.
Oh, ja, so süß diese
Geschichten und so. Das ist, ja, nicht mehr wettzumachen. Wenngleich, sage ich sehr oft.
Wenngleich ist hohes Niveau hier.
Hohes Niveau, Helmut. Fällt mir auch gerade auf.
Bin Bass erschauend.
Ich wenngleich hier so vor mich hin.
Du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Söhnen,
absolut,
oder?
Absolut, absolut.
Ja.
Bis heute. Und ist auch die Dinge, die Werte, die mir wichtig waren, so guter Charakter beispielsweise und ein bisschen auch Bescheidenheit oder auch so ein bisschen den objektiven, toleranten Blick auf andere und sowas, das erfüllen alle drei mit Bravour.
Schön. Ja. Deshalb, du hast gerade gesagt, kann man natürlich nicht mehr aufholen, die Zeit, die einem da verloren geht mit den kleinen Butzeln.
Ja. Ja.
Aber man kann trotzdem dann ein sehr gutes, sehr inniges Verhältnis dann aufbauen.
Ja,
also da
bis auf den Großen wohnen auch alle in unmittelbarer Nähe.
Schön.
Und ich sehe die, würde ich sagen, fast häufiger als damals, als sie noch ganz klein.
Ja. Und nicht, dass sich jetzt die Menschen Sorgen machen um dich. Draußen sitzt Sabrina, deine Frau. Ihr habt jetzt dann so erst einen Hochzeitstag. Ne?
Draußen vor der Tür.
Draußen vor der Tür. Wir lassen sie natürlich auch rein. Aber du hast ausdrücklich gebeten, sie nicht rein. Nein, Quatsch.
Das ist gemein.
Sie hat ausdrücklich
gebeten. Das ist gemein. Bloß nicht schon wieder mit rein.
Nein, seit einem Jahr jetzt.
Ja.
Ihr wart relativ lange schon zusammen und war auch eine Fernbeziehung. Ich weiß nicht, ob es vielleicht in Teilen immer noch eine ist, aber dann plötzlich dann doch der Entschluss oder der Wunsch zu heiraten, ging von dir aus?
Ja, absolut. Also ich war ganz überrascht, was mich wieder überrascht hat, dass ich damit gerechnet hat scheinbar. Wir waren 12 Jahre schon ein Paar und sie hat so eine eigene Einrichtung aufgebaut, eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung und das war ihr Lebensmittelpunkt. Sie hat das mit Leib und Seele gemacht, die hat schon das kleines Mädchen, die Sabrina, als kleines Mädchen schon immer gewusst, sie wird mal irgendwas im sozialen Bereich machen. Sie wurde dann Sozialpädagogin und spezialisierte sich dann nachher auf Autisten und dann auch ganzheitlich auf Menschen mit Behinderung und hat es mit unglaublich viel Energie und Können und Wissen so großgezogen, dass aus ursprünglich 4 Mitarbeitern über 100 Mitarbeiter wurden. Und dass ich jetzt plötzlich daherkomme und sage, ich habe keinen Bock mehr auf Freitag zu warten, bis du kommst. Und Montag schrecklich immer morgens um 5 Uhr schon aufstehen, weil sie um 7 Uhr mit dem Auto nach Hannover fahren muss. Und sowas. Wäre schön, wenn du jetzt mal ganz bleibst. Und dann sagte sie, ja, dann muss ich ja meinen Beruf aufgeben. Und dann habe ich gesagt, kann man da nicht Homeoffice-mäßig was machen, Alternativen finden und sowas. Also Ende vom Lied war, sie hat ihren Beruf tatsächlich aufgegeben, lebt jetzt bei mir. Und fängt auch an, das hat ein bisschen gedauert, da loszulassen mit dieser Firma, es allmählich dann doch zu genießen, diese Freiheit, die da auch für sie sich eingestellt hat.
Aber schön. Ihr wirkt unheimlich schön zusammen, wenn ich das sagen darf. Also von daher, nach einem Jahr Ehe sollte das natürlich auch noch.
Aber nach 13 Jahren.
Nach 13 Jahren Beziehung kannst du schon wieder kippen, ist klar. Du hast jetzt gerade, also ne, Sabrina, Sozialpädagogin, ganz geerdet. Du hast gerade schon so gesagt, so, man denkt immer, der Schauspielerberuf, der rote Teppich, der Glamour. Du hast gesagt, deine Söhne, was du an ihnen schätzt, was du ihnen mitgeben wolltest, Bodenständigkeit. Ich hätte gedacht, dass du doch ein bisschen mehr so Lust am Glamour hast, / hattest, dass das vielleicht doch auch mal eine Rolle gespielt hat.
Nee.
Scheint gar nicht der Fall zu sein.
Nein. Ich bin Polizistensohn.
Ja.
Wir Polizistenjungs sind von Haus aus geerdet. Wenn du so groß wirst, mein Vater war Dorfscheriff, also wirklich auf dem Lande an der Nordsee und wir hatten sogar hinten ein Wohnhaus, war gleichzeitig die Polizeistation, das ist ein Dienstzimmer.
Ah, großartig.
Und mein Zimmer war direkt über dem Dienstzimmer und weil man damals noch mit Kohle und Brikett geheizt hat, konnte ich manchmal die Vernehmungen ich konnte den Vernehmungen lauschen, wer gerade wieder keine Ahnung, besoffen gegen Baum gefahren ist oder was weiß ich. Es gab ja keine großen, schweren kriminellen Delikte. Also das erdet einen. Ja. Als Polizistensohn ist es ja auch so, du triffst, als wir dann umgezogen sind nach Lütchensee, das war die Versetzung meines Vaters dorthin, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Hamburg, wo ich jetzt auch immer noch oder wieder lebe, wieder, seit über 30 Jahren. Da gab es dann entweder die Jungs im gleichen Alter, die sich gut stellen mit mir wollten, die bis in den Dünndarm gekrochen sind. Mhm. Dann gab es aber auch die, werde ich nie vergessen, den Dialog, dass ich, meine Mutter schickte mich zum Einkaufen. Dieser kleine Krämerladen, der hatte drei Stufen davor. Und da saß ein Typ in meinem Alter. Und so gegen die Sonne hat er mich so, bist du der Sohn vom neuen Bullen? Und ich sag, ja. Gleich eins aufs Maul. Das war die Ansage. Also es war nicht immer leicht.
Ja. Interessant dann natürlich, dass der Sohn des Dorfpolizisten dann von der Schule fliegt als überführter, großes Wort jetzt, Drogendealer. Und der Direktor dir mit auf den Weg gibt, irgendwie Zierchen, aus dir wird nie was. Ein Satz, der dich da aus der Schule schmeißt, du gehst nach Hause, sagst deinem Vater, dem Polizisten, was Sache ist. Und da ist alles aufgebrochen, da ist deine ganze Welt auch so erstmal gekippt. Wie kam es dazu, dass aus dem bodenständigen Helmut da dann plötzlich doch so ein Rebell wurde?
Also in der Jugend war ich tatsächlich der Rebell. Ich war Hippie, ich war ein richtiger, waschechter Hippie. Ich hatte so lange Haare. Ich habe damals mit 15, 16, 17, das ging los, Ende der 60er, Anfang der 70er, die Hippie-Welle schwappte nach Europa. Ich war dann eben auch auf einer dreimonatigen Tramtour, darüber habe ich ein Buch geschrieben.
Follow the Sun.
Genau. Ich habe damals dann, ich habe mich auch wirklich in vielen Talkshows dann geoutet. Ich habe damals alles, was es an Drogen gab, in mich reingepfiffen. Das war LSD, Mescalin, Haschisch ohne Ende, Gras war damals gar nicht so sehr auf dem Markt. Und ich bin von der Schule geflogen, eigentlich harmlos, weil ich einem Schulfreund 2 Gramm Haschisch weitergegeben hat. Das war das Vergehen. Und daraufhin, ich hatte schon vorher so Androhung des Verweises und so hat der Direktor mich gefeuert und dann meine Eltern instruiert, angerufen und gesagt, ich habe ihn jetzt rausgeschmissen, er kommt jetzt nach Hause. Und ich kam nach Hause heulend, weil ich wusste, ein Lebensabschnitt ist jetzt irgendwie beendet.
Wirklich in dem Moment heulend, nicht rebellisch cool, so nach dem Motto, pff, wollte ich ja eh nicht und so. Wie man da, es gibt ja dann so eine Attitüde, die man da dann annimmt.
Gute Frage, also interessante Reaktion auch. Ich habe einerseits war ich froh, rausgeschmissen worden zu sein. Andererseits wissend, ey, das mit dem Abi, das kann ich mir jetzt abschminken und alles weitere. Ein Lebensabschnitt ist vorbei. Und dann kam ich nach Hause. Meine Mutter stand weinend in der Tür. Mein Vater, der stand dann so hinter ihr, so ganz blass. Und wollte, glaube ich, meine Mutter schützen und sagte dann nur zu mir, raus mit dir. Wir wollen dich hier nicht mehr sehen. Mach, dass du rauskommst. Später hat sich alles aufgeklärt. Der wusste natürlich als Polizeibeamter, dass man einen 16-Jährigen nicht auf die Straße setzen kann. Ja. Aber ich habe das dankend aufgenommen, habe dann oben im Zimmer meinen Rucksack genommen und stand eine halbe Stunde später an der Autobahn und bin Richtung Süden getrennt. Der Sonne entgegen. Follow the sun.
200 Mark in der Tasche.
Genau.
Haben wie lange gereicht?
Ich habe die immer wieder aufgebessert durch Straßenmusik. Ich habe dann...
Oh, die F-Flöte.
Oder? Bestens informiert
hier. Helmut und die F-Flöte. Wir haben nämlich was gemeinsam. Ich habe auch F-Flöte gespielt.
Okay, die
wenigsten,
klar,
ja, wunderschön. Das ist die Altflöte. Die wenigsten wissen es nämlich, sagen sie, aber es gibt doch nur C-Flöte. Nein, die F-Flöte. Und da hast du tatsächlich was mit verdienen können mit dem Spiel.
Ja, ich glaube, das lag daran, dass ich einen genialen Bongo-Spieler dabei hatte, der virtuos spielte. Und bei mir war das eher so ein... Ich mache ja viele Lesungen. Und das ist immer ein großer Lacher. Wenn ich dann erzähle, dass ich Angst hatte, dass irgendein Talkmeister, ein Jörg oder so, zufällig habe ich hier eine F-Flöte dabei.
So ein Jörg. Ah, Mensch, jetzt machen wir
mal. Und da hatte ich Sorge. Und dann habe ich mir wirklich so vor 3-4 Jahren, nach 50 haben wir so eine F-Flöte gekauft. Und dann habe ich habe ja nicht nach Noten gespielt, ich habe ja improvisiert damals mit diesem Bongo-Spieler, Martin, ein Belgier. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit viele der Improvisationen, die ich damals so gespielt habe, wieder drauf gehabt.
Ja.
Schalt mal den Kopf auf, aus. Und dann hatte ich du, 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 du. Es funktionierte alles gut. Und dann wollte ich mich aber absichern für die Talkshows und habe Sabrina draußen vor der Tür gebeten, sich das doch mal anzuhören. Mhm. Dann habe ich das gespielt und sie irgendwann mal erwartungsvoll angeschaut.
Ja.
Und sie guckte mich ganz ernst an, fast so ein bisschen besorgt. Und sagte dann, ich hätte dir auch Geld gegeben.
Damit du aufhörst. Ja, großartig.
Das war der Beweis für mich. Aha, es muss ein Mitleidsbonus gewesen sein, den ich hatte. Nee, aber wir haben damit Geld verdient und das war ganz gut.
Ja.
Und dann habe ich als Roadie in einer Band, für eine Band gearbeitet, auf einem Festival und mit anderen Straßenmusikern, die viel besser waren als ich. So ein Duo war da aus Antwerpen und die haben so Simon & Garfunkel gespielt und richtig gut waren die. Mhm. Und dann habe ich den Clown gespielt, ich habe dann das Geld eingesammelt.
Na gut.
Habe dann gesagt, geben Sie uns Geld, sonst singe ich gleich mit. Das ist dann Körperverletzung. Und alles funktionierte alles ganz gut.
Da begannen für dich 3 Monate, die wirklich dein Leben verändert haben. Ja. Und wenn man das Buch liest, Follow the Sun, und die auch zuhört, zum Beispiel bei deinen Lesungen, die bis heute nachwirken.
Ja.
Das ist interessant. Ich meine, du warst damals, das war 1971, 16. Mhm. Da kann man sagen, naja, war halt so eine, ne, irgendwie so eine fluffige Zeit und so. Warum ist die Zeit so wichtig gewesen und ist es bis heute? Was hat dich da so geprägt, gepackt?
Naja, die Zeit selbst war ja so, diese Hippie-Zeit war ja diese Flower-Power-Zeit einfach. Unter freiem Himmel leben, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein, die Philosophie der Hippies leben, frei sein. Nicht nur make love, not war, sondern über auch natürlich über Drogen sich definieren. Mhm. Aber dadurch, dass ich 4 Todesfälle erlebt habe in diesen 3 Monaten, also Menschen, die mir sehr nahe waren und ein Mädchen sogar in dem Raum gestorben ist, die hat sich eine Überdosis Heroin in ihre Venen gejagt. Das hat bewirkt, dass ich A, nach Hause gefahren bin wieder, in der Hoffnung, dass meine Eltern mich aufnehmen. Und B, haben diese ganzen, jetzt komme ich endlich zum Kern deiner Frage, hat das Werte in mir geschaffen, dazu zähle ich Toleranz, Demut, Akzeptanz, die mein Leben lang gehalten haben. Mhm. Weil wenn du Menschen siehst, zum Beispiel Clochards, Stadtstreicher, die da liegen und oft verachtet werden von Vorübereilenden in Bahnhöfen. Ich habe begriffen, jeder Einzelne hat seine eigene Geschichte, sein eigenes Schicksal. Jeder hat erlebt, keine Ahnung, ob es irgendwas mit Kindern war oder dem Job verloren oder mit den Eltern irgendwas. Oder Todesfälle, die sind irgendwann so geworden, wie sie sind, weil sie was nicht verkraftet haben. Mhm. Und das muss man einfach tolerieren und eigentlich auch helfen. Mhm. Auch wenn es oft sinnlos ist, weil es wird dann das Geld, das man denen gibt, das wird wahrscheinlich dann doch wieder für die nächste Flasche Underberg oder was genutzt. Aber ich kann da nicht loslassen. Ich toleriere alle Menschen und habe ich ja eben schon gesagt, das habe ich auch versucht, meinen Kindern zu vermitteln.
Ja, offensichtlich.
Toleranz ist ganz gut. Ja.
Wie knapp war es, dass du hast vorhin gesagt, du hast die gesamte Palette der Drogen damals ausprobiert, genommen, zum Teil wahrscheinlich auch genossen. Aber wie knapp war es, dass du da auch richtig hängen bleibst und richtig abstürzt?
Also es ist ja so, dass LSD und Mescalin, das sind Drogen, die einen wirklich völlig wegschießen. Mhm. Visuelle Abenteuer. Du hörst nicht Musik, du siehst die Musik. Ich habe Pink Floyd damals, die erste Platte, die von Pink Floyd rauskam, die war Atom Heart Mother, so mit den Milchkühen vorne auf dem Cover. Ich habe das gehört und habe da Geschichten gesehen, die einfach inspiriert durch die Musik. Aber in dieser Junkie-WG, in der ich dann zum Schluss abgestürzt bin in Amsterdam, da gab es einen Deutschen, der mich permanent überreden wollte, auch mal Heroin zu probieren. Mhm. Und irgendwann, weil diese anderen Drogen, die man nahm, gerade in dem Moment, wo es so, wo diese Graubereiche einsetzen, wieder nüchtern werden, führt das auch zu Depressionen. Du bist unendlich ausgepumpt, energielos und am Ende der Dreck um dich rum wird dir so bewusst. Und dann hatte er mich mal so weit und hat dann wirklich bis hin zum Heroin aufkochen und Arm abbinden.
So weit war das schon.
So weit war das schon. Als er mir dann die Spritze an den Arm hielt, da wurde mir bewusst, jetzt ist der allerletzte Moment noch zurückzuziehen. Und das habe ich dann auch gemacht, Gott sei Dank.
Und direkt gegangen dann? Und da direkt, ich fahre nach Hause?
Ich habe mich bei ihm, nein, ich bin gefahren, weil in der gleichen Nacht eine Freundin gestorben ist. Aber ich habe mich bei ihm entschuldigt sogar, weil, entschuldige, ich kann es nicht, noch nicht, aber morgen vielleicht. Und weil das, ich habe damals begriffen, Junkies, ticken so, dass es denen auch wichtig ist, immer andere zu überzeugen, das auch zu machen. Das macht wahrscheinlich irgendwas mit ihrem eigenen Gewissen, dass es ja nicht so schlimm ist, was sie machen oder sowas, weil der macht es ja jetzt auch und sowas. Aber insgesamt war das ein Glücksfall, weil ich war labil genug damals, wer weiß, ob ich nicht dann doch auch dran hängen geblieben bin. Also ich habe es gelassen.
Und wenn man dann diese 3 Monate so nimmt, schöne Zeit, schlimme Zeit oder von allem halt
beides. Ich würde sagen, eine ganz tolle und wichtige Zeit. Ich habe auch so viel schöne Sachen erlebt mit neu gewonnenen Freunden oder sowas. Nur diese 4 Todesfälle, die hätten nicht sein müssen und die waren einfach too much damals. Ja. Ich habe auf meinem Buch ganz viel Post bekommen, weil sich in keiner Zeile andeutet, dass ich 14 Monate nach dieser Tour,
dann die Schauspielschule.
Wie ich dann Schauspieler geworden bin.
Und, bring mal das Buch endlich, Helmut.
Ja, ich schreibe da seit Ewigkeiten.
Ich
bin so so faul. es kommt raus, aber es beginnt dort, es ist wirklich die Fortsetzung. Es beginnt mit der Rückkehr, es beginnt mit Depressionen, die ich hatte, weil ich das alles kaum verkraften konnte und dann aber eben Aufbruchstimmung und dann Schauspielschule und dann die ersten Jahre im Theater, da soll es hingehen.
Wir kommen gleich nochmal auf deine Rückkehr, aber soll ich mal mit Sabrina reden, dass sie dich ein bisschen mehr hier an den Schreibtisch setzt, dass das mit dem Buch jetzt endlich mal
was wir machen werden. Ich bin ja wahrscheinlich dabei. Ich mache so viel. Aus dem Buch habe ich gerade ein Musical geschrieben. Aha. Ich habe eigene Songs komponiert. Eigene Sachen, aber auch mit einem Freund zusammen. Ich würde so wahnsinnig gern ein Musical daraus machen. Ich bin mit einem sehr tollen Regisseur im Gespräch, einen Film daraus zu machen. Es muss ja Film werden. Wenn es den Begriff Road Movie gibt, dann ist das ein Road Movie. Wirklich an der Autobahn stehend, trampend. Ich würde gerne ein Sprechtheaterstück draus machen. Also das habe ich alles im Kopf. Ich habe noch ein paar andere Geschichten, aus denen ich gerne Theaterstücke machen würde. Insofern ist es ein bisschen hinderlich, dass ich jetzt dieses zweite Buch schreiben muss. Wenn du dabei, hast du mal geschrieben?
Nein.
Mach das mal, weil das ist eine ganz tolle Erfahrung. Du hast sicherlich auch ganz viele Sachen, die du...
Ich habe interessante Gäste, sagen wir mal so. Das eigene Leben weiß jetzt nicht.
Schau mir in die Augen. Nein, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Mhm. Wenn du dabei bist, dann vergeht die Zeit so schnell.
Klar.
Du guckst auf die Uhr und sagst, 4 Stunden schon wieder weg.
Also ich kann auch nur nochmals dringend an dich appellieren, dieses zweite Buch zu schreiben, weil ich viele kenne, die das erste gelesen haben und gesagt haben, ja klar, jetzt hier, die Schauspielschule, wie ging das weiter? Also da bist du in einer, ich sag's einfach mal, du bist in der Bringschuld.
Na gut, jetzt mache ich's.
Ja, jetzt habe ich dir aber genug ins Gewissen geredet hier, will ich auch nicht. Wer soll den jungen Helmut Zierl spielen, wenn du jetzt sagst, Verfilmung, siehst du einen Schauspieler bei uns in Deutschland, der sagst, das ist er, das ist der Hallodri, der da genau passt? Wahrscheinlich kenne ich ihn.
Im Augenblick nicht, weil es wird dann ja auch noch wieder ein paar Jahre. Find mal einen Schauspieler, der dann wie 16, 17 wirkt.
Ja, stimmt.
Wisst ihr, vor ein paar Jahren gibt es natürlich ein paar, die es hätten spielen können. Aber im Augenblick wüsste ich das nicht. Ich bin auch zu wenig drin. Ich bin ja jemand, ich gucke auch gar nicht so viel fern.
Aber wäre spannend. Also ich bin dann gespannt, wie der dann...
Mach mir gar mal einen Vorschlag.
Ich bin da auch nicht genug drin, muss ich sagen. Aber wir finden einen.
Wir finden
da bestimmt einen lässigen. Wir gehen nochmal zurück. Also, du bist in dieser Junkie-WG. Eine Freundin stirbt. Du hast die Nadel fast schon hier drin und den Arm abgebunden. Und dann merkst du, jetzt ist gut, jetzt gehe ich zurück. Dein Vater, der Polizist, hat dich damals aus dem Haus gejagt. Jetzt kommst du nach 3 Monaten zurück, nach 3 Monaten Gammlertum. Mhm. Wie war der Moment, als du da wieder standest und gesagt hast, hey, also bin da mal wieder da?
Ich beende die Lesung immer an der Stelle, weil ich nicht zu viel verraten will. Ja. Steht aber im Buch ja drin. Die war so rührend und auch so emotional, dass ich dem Publikum bei den Lesungen immer sage, ihr habt gar nicht so viele Taschentücher dabei, um das jetzt auszuhalten. Also eine weinende Mutter, die mich in ihre Arme riss und dann als ersten Satz sagte, ich lass dir mal Badewasser ein.
Oh, schön.
Und dann ein Vater, der kam und Informationen von meiner Mutter dann im Flur schon erhielt, als wir hörten, dass er kommt. Mhm. Und dann kam so, mein Vater war jemand, so Kriegsgeneration, der mochte Körperlichkeiten nicht. Mhm. Einen Arm nehmen. Das war bei Schauspielern gang und gäbe. Mhm. Das wäre überhaupt nicht so sein Ding gewesen. Und er gab mir einfach so richtig männlich die Hand und sagte, versuchen wir es nochmal miteinander. Und dann kam so ein fester, männlicher Händedruck, der aber Ausdruck dessen war, dass er jetzt sagte, bin froh, dass du da bist. Mhm. Und jetzt starten wir nochmal neu durch.
Stark. Mhm. Und ab da wart ihr eng miteinander, soweit es eben dann ging, diese Generation, du hast gerade gesagt, die Vätergeneration war so ein bisschen distanzierter, ein bisschen hölzern.
Ja, aber er war sehr stolz, er hat mich auch, obwohl das Geld gar nicht da war, und diese Schule, die Schauspielschule, auf der ich war, die hat doch für unsere Verhältnisse sehr viel Geld gekostet. Ja. Das hat er sich abgespart. Die haben mich von Anfang an unterstützt. Mein Vater war übrigens selber, wenn ich das so im Nachhinein betrachte, der war eigentlich der Künstler in der Familie. Der war zwar Polizist, aber der war ein wunderbarer Musiker. Der konnte malen, der konnte toll singen. Mhm. Ist dadurch angeeckt in seinem Beruf. Das heißt, Polizisten müssen ja zum Beispiel, wenn sie einen Verkehrsunfall aufnehmen, müssen dann so mit Strichmännchen und Autos so das so andeuten. Mein Vater hat Menschen gemalt und sowas. Und anstatt gelobt zu werden von seinen Vorgesetzten, hat er einen Anschiss gekriegt. Zu viel Zeit oder was und sowas. Mhm. Also es wurde nicht gewürdigt. Trotzdem hat er seinen Beruf immer sehr verteidigt. Ja. Und wenn ich ihm, das ist auch eigentlich niedlich, wenn ich habe dann 84, als ich in Australien war, diese 7 Monate, und ihm das vorher sagte, ich muss jetzt für 7 Monate nach Australien sein. Was? Nach Australien? Ja, 7 Monate? Wärst du mal Polizist geworden.
Schön. Ja, aber gut, dass du das jetzt gesagt hast mit dieser künstlerischen Ader, weil ich hätte gedacht, jetzt du kommst zurück, der verlorene Sohn ist wieder da, man gibt sich die Hand, man macht den Neuanfang und dann sagst du 1,5 Jahre später, jetzt gehe ich auf die Schauspielschule. Mhm. Da hätte ja die nächste Krise drohen können und sagt, um Gottes Willen, kommt der denn überhaupt nicht mehr hier?
Das fanden beide ganz toll.
In der normalen Welt an. Fanden sie toll und du hast die Geschichte, natürlich, wir lesen dann alle dein Buch, ich verspreche es dir, wir dürfen aber trotzdem schon ein bisschen was andeuten. Totaler Zufall, dass du auf die Schauspielschule gekommen bist.
Eigentlich ja, also ich war auf der Suche nach einer neuen Schule, um jetzt doch mein Abi zu machen.
Ja.
Und so ist dann das deutsche System, das greift dann sofort. Das heißt, wenn du mit 16 Jahren mal einen Fehler gemacht hast, kriegst du kein Bein mehr auf dem Boden. Alle Schulen, bei denen ich mich beworben hatte, haben abgesagt. Immer alle mit der gleichen Begründung, wir sind überfüllt, geht nicht. Und es war schon, ich war fast so weit, dann doch den Hippie-Weg fortzusetzen, dann nach Kopenhagen zu gehen. Aha. Da wollte ich den Hippie-Staat Christiania, den es ja bis heute noch gibt, mitgründen. Und dann war eigentlich so der Trend, damals nach Goa zu gehen, sein Guru zu suchen und dann irgendwo an der indischen Küste. Ja, ich war kurz davor. Und dann traf ich einen Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich. Ein toller Musiker, der dann sagte, Helmut, lange nicht gesehen und so. Ja, ich war ja auch ein paar Monate weg. Und was machst du so? Uwe, ich mache jetzt was total Geiles demnächst. Ich sag, was denn? Sagt er, ich gehe wahrscheinlich demnächst auf eine Schauspielschule. Ich sag, Schauspielschule? Was muss man da denn machen? Und so, ja, da musst du ein paar Semester machen und dann kannst du später Filme machen. Ja. Dann erinnerte ich mich, dass ich auf meiner Tramtour 2 Regieassistenten kennengelernt hatte. Unabhängig voneinander. Der eine kam aus L.A. und der andere kam aus Rom. Und die hatten mir ganz viel von dem Metier-Film erzählt, was mich sehr interessiert hat. Aber niemals wäre der Polizistensohn aus Dithmarschen auf die Idee gekommen, in so einer Branche irgendwie Fuß zu fassen, überhaupt irgendwas zu unternehmen, da reinzukommen. Aber als dieser Freund jetzt sagte, er würde das machen, bin ich direkt von dem Gespräch kommend nach Hause in die Polizeistation Lütjensee gegangen, habe das Hamburger Telefon genommen, drei Schauspielschulen gefunden, bei der ersten angerufen, gefragt, was ich machen muss. Da bekam ich ein Vorsprechen. Und drei Rollen vorsprechen, möglichst zwei Klassiker, eine moderne. Ich wusste gar nicht, wovon die da reden. Und dann, ich kürze es ab, ich habe da nur eine Rolle gelernt, den Andri aus Andorra von Max Frisch. Mhm. Und dann bin ich da hingegangen und wurde wieder erwarten genommen. Und da war ich noch 17.
Das ist extrem jung, ne?
Ja, ich war so wirklich auch der Jüngste auf der Schule. Ja. Plötzlich hatte ich den roten Faden für mein Leben gefunden. Und all diese anderen Mitschüler von mir, Klassenprimus und Mathe, Chemie, Genie, die warteten noch auf einen Studienplatz oder waren noch nicht mal, hatten das Abi noch nicht mal. Und plötzlich hatte ich einen Beruf, den ich jetzt 50 Jahre ausübe.
Wahnsinn. Was haben die in dir gesehen da auf der Bühne? Wenn du, ne? Ich meine, du wirst, also da kann man sagen, Naturtalent, oder? Ich meine, es kann ja nicht anders sein. Du hattest keinen Berührungspunkt jetzt auch zu Max Frisch und Andorra und zur hohen Literatur wahrscheinlich. Und dann stehst du da?
Ich glaube, es gab das hamburgische Schauspielstudio Hildburg-Frese, so hieß die Schule. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es eine staatliche gibt. Ja. Darum meine Privatschule, für die mein Vater Geld geben musste. Und die hat diesen Andri aus Andorra versucht, mit mir zu arbeiten. Aber ich hing nach drei Sätzen und sie wollte soufflieren. Ich hatte mein Buch aber nicht dabei, weil ich konnte den Text eigentlich perfekt. Nur die Aufregung hat es dann irgendwie gebracht, dass es nicht weiter... Und dann hat sie mir so ein paar Themen gestellt, hat improvisiert mit mir. Ja. Und diese das Improvisation, da ist wirklich die Fantasie mit mir durchgegangen. Da habe ich drauf los, habe es begriffen so ein bisschen, was die überhaupt von mir will. Und dann hat sie gesagt, wir machen ein Probesemester. Und entweder geht's dann weiter... Dann machst du hier die Schule zu Ende, deine sechs Semester. Oder du hast für deine Vita eine nette Episode, ein halbes Jahr Schauspielschule. Und ja, ich habe es ja eben schon mal kurz angedeutet. Dann habe ich während des ersten Semesters
dann schon
einen Drehtag gehabt oder beim Funk Komparserie gemacht. Stark. Was toll war im Hintergrund dieses Rhabarber, Rhabarber, Rhabarber. Hört, hört. Und ein völlig neues Leben.
Schön, wirklich toll. Andri bei Andorra sagt er immer nicht immer nur, ich weißle. Ja. So weit wäre ich auch noch gekommen.
Das war sie.
Und dann
war sie. Also, ich war dann, die da durchdreht. Ich weißle euch alle. Die,
Dann muss man improvisieren. Das ist jetzt alles 50 Jahre her, länger dann sogar schon. Du bist jetzt gerade noch 70. Wenn wir es ausstrahlen, Helmut, bist du 71. Ja. Du feierst jetzt mal ganz schön deinen Geburtstag dann in der Zwischenzeit. Der erste Hochzeitstag steht an. Ja. Sind gerade so, also ich finde, es sind so Zahlen, die einen, ich weiß nicht, die einen euphorisch machen können, die einen melancholisch machen können. Gibt es denn beide Zustände, dass du am einen Abend irgendwie ganz bei dir bist und ganz, ganz glücklich, am anderen denkst, mein Gott, die Zeit rast und irgendwie so,
es ist... Also, um ganz ehrlich zu sein, die Zahl ist erschreckend, aber darüber denke ich gar nicht nach. Ich habe eben schon angedeutet, ich schreibe ein Musical, ich will noch weitere Bücher schreiben, ich spiele noch Theater, ich habe gerade im Sommer fürs ZDF nochmal in Schweden einen Film gedreht. Ja. Also ich bin ständig in Action und das lässt einem gar keine Zeit, jetzt irgendwie zu sagen, oh Gott, ich bin ein alter Mann.
Gut, so wollte
ich. Was werde ich jetzt machen? Ich werde mir jetzt einen Hund anschaffen und viele Spaziergänge durch die Lütjenseer Wälder machen. Das Leben nachdenken. Wer weiß. Nicht meins.
Ja, ja, merke ich. Nee, kann ja mal sein, ne, dass man, oder hätte ja sein können, dass einen diese Zahlen irgendwie auch mal so ein bisschen mitnimmt. Du hast gesagt, Lütjensee, du wohnst da wieder. Mhm. Ist ja auch schön, dass du das dann offensichtlich nicht als eng empfunden hast damals, sondern als einen Ort, an dem man zurückgehen kann. 2026 sehen wir dich dann in dieser Inga Lindström-Verfilmung, glaube ich.
Ja, wenn es nicht dieses Jahr schon kommt, weiß ich gar nicht. Aber 26 ist wahrscheinlich. nicht.
Wir achten drauf, weil wir vorher so ein bisschen von den Schubladen gesprochen haben. Was bist du, der schöne Rentner oder der...
Es ist lustig, diese Konzepte dieser Formate sind halt dann alle sehr ähnlich. Es gibt immer zwei Pärchen, das ältere Pärchen und das jüngere Pärchen. Ich spiele erstaunlicherweise jetzt das ältere Pärchen. So ein skurriler Rentner, der ist eine ganz süße Geschichte, der mit einem jungen Mädchen sich befreundet, das ihm dann immer erzählt, wie er sich seiner Frau gegenüber zu verhalten hat. Mhm. Kauf ihr doch mal Blumen, geh mal tanzen. Also eine sehr süße Rolle. Mhm. Überhaupt nicht. Ich habe ein paar Ausschnitte, ich musste ja ein paar Sachen nachsynchronisieren.
Ja.
Ich glaube, das wird ein ganz, ganz schöner Film.
Ja. Weil du gerade gesagt hast, was man schenken soll zum ersten Hochzeitstag jetzt, was gibt's? Wie war das bei deinen Eltern? Immer eine Rose mehr mit jedem Jahr?
Ja,
und eine Orange für so den es, genau. für den
mein
für den Vater?
Vater. Immer eine dicke, dickschalige, große Orange und meine Mutter bekam immer eine rote Rose.
Wird das bei euch ähnlich vegetarisch karg? Oder?
Ich finde, das war eine gute Tradition. Da bin ich mit einer Rose jetzt gut bedient. Sabrina auch und ich esse wahnsinnig gerne Orangen. Nicht, dass man mir jetzt irgendwie Orangen schickt, kiloweise. Ja, ich finde das gut. Irgendwas muss man sich einfallen lassen und meine Eltern leben ja jetzt schon lange nicht mehr. Und ich finde das eigentlich auch gut, so eine Tradition insofern fortzusetzen, auch mit ein bisschen mit einem Andenken.
Eine schöne, liebevolle Idee. Dann feiert das schön, alles, feiern könnt. Es war toll, dass du da warst.
Danke.
Vielen Dank und dir alles Gute. Und das zweite Buch,
ja,
das musst du liefern.
Das habe ich jetzt verstanden, Jörg.
Ich dachte nur, du bist ja schon ein bisschen älter, ich dachte, ich sag's nochmal. Herzlichen Dank, Helmut, dir alles Gute.
Ich danke, war toll, danke.
Assenheimers Promi-Talk, jede Woche neu, auch in der ARD-Mediathek. SWR 4, da sind wir daheim.